Ich glaube, wir stehen vor so einer zweiten Welle. BIM war so ein bisschen, aber nicht wirklich disruptiv. Aber die neuen Entwurfs- oder auch Gestaltungstools und dergleichen, da wird es nochmal eine große Veränderung in unserem Berufsleben geben. Und wir sind da vielleicht irgendwann nur noch Experten, Mediatoren, Counselors oder Advisors für unsere Kunden, weil vielleicht viele Sachen gar nicht mehr notwendigerweise vom Architekten gezeichnet werden müssen. Diese Idee hat die Branche, glaube ich, ganz gut verstanden. Wir gehören gerne. We belong together. Du gehörst gerne zu einer Gruppe der Fahrradfahrer, der was auch immer. Veganer, Fleischesser, was auch immer es ist. Der Blonden, der Blauen, egal. Und diese Verbundenheit zu künstlich oder echt zu schaffen, kann eben auch ein Hotel oder ein Hospitality, so Membership. Das heißt, du gehörst zu einer bestimmten Crowd dazu, die halt nur dieses Produkt cool finden. Und dann findet man sich gegenseitig gut und möchte gerne dabei sein und dazugehören. Und da das ein Trend ist, der, glaube ich, ungebrochen ist und auch global, ist, haben wir theoretisch unendlich viele weitere Möglichkeiten für neue Brands. Vor ein paar Jahren war Fünf-Sterne-Hotellerie tot. Man hat gesagt, das kann man nicht mehr machen. Luxus ist out. Ist schon fast peinlich. Man muss das eigentlich eher verstecken und man kann kein Geld damit verdienen. Und seit Covid ist Luxus das Best-Performing-Segment überhaupt. Die Raten kennen überhaupt gar kein Dach. Das ist, du kannst fast alles mittlerweile verlangen. Es gibt immer mehr Menschen mit unglaublich viel Geld und das Geld wird eigentlich jedes Jahr mehr.
Das ist der Immobilierusch-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft. Mit Yvette Wagner.
Selbst ungelernte Nicht-Architekten können sehr schnell ganz tolle Bilder generieren. Daniel Schneider steht KI im Gegensatz zu vielen anderen positiv gegenüber. Architektur wird sich wandeln. Während BIM nur wenig disruptiv Prozesse veränderte, tun die neuen Entwurfs- und Gestaltungstools genau das. Daniel beschreibt eine Entwicklung, in der Architekten nicht mehr zwingend alles selbst entwerfen, sondern stärker einordnen, steuern und entscheiden, mehr zu Experten und Beratern werden. Wir sprechen über die Unternehmensgründung der Monoplan AG und die WG mit seinem Partner Philipp Wohlfahrt, wie es zu der Spezialisierung auf Hotels und den Claim Leading in Hospitality kam und über die mehr als 25 Hotels, die gerade von dem Team bearbeitet werden. Du musst deine Gästegruppe versuchen, zu Fans zu entwickeln, sagt Daniel und erklärt, warum all die vielen Brands ihre Berechtigung haben und wie sich der Markt verschiebt. Luxus läuft, Budget funktioniert, die Mitte gerät unter Druck. Manchmal ist es wie beim Date, dann matchen Liegenschaft und Produkt, beschreibt Daniel, Umwidmung und Revitalisierung. Er habe beide Gehirnhälften, die des Architekten und die des BWLers, also Emotionen und Zahlen, was auch bei diesen speziellen Themen oft hilfreich sei. Und dann verlassen Daniel und ich Europa, es geht nach New York. Dort arbeitet er mit seinem Team an einem Boutique-Hotel, das Ende 2026 Eröffnung feiern wird. Mal schauen, ob es mit einem Podcast in New York klappt. Hier ist einmal das Gespräch rund um Hospitality und Architektur mit Daniel Schneider von Monoplan. Viel Spaß. Immobilierungspodcast in Frankfurt am Main. Mir sitzt Daniel Schneider gegenüber. Lieber Daniel, ich freue mich sehr, dass wir endlich den Termin hinbekommen haben.
Gleichfalls.
Danke an die Textschwestern, vor allen Dingen an Kim, die dran geblieben ist und unsere Termine aufeinander abgestimmt hat, was durchaus ein bisschen schwierig war.
Korrekt, aber ich freue mich sehr, da sein zu können.
Ja, ich mich auch. Wir steigen gleich mal ein. Zur Monoplan AG sagst du dann noch was, aber ich würde erstmal mit dir thematisch einsteigen wollen in dem Podcast. Wir haben uns bei der Expo Real das letzte Mal unterhalten und da hast du gesagt, man kann nicht jeden Traum bauen. Das fand ich ein sehr erstaunliches Zitat für einen Architekten, weil wir sehen ja auch gerade Renderings, Hochglanz, Exposés, große Versprechen. Ist denn Architektur zur Inszenierung verkommen?
Du hast schon genau gesagt, man kann mittlerweile ganz toll, und ich glaube selbst du, in Anführungszeichen, selbst ungelernte Nicht-Architekten können sehr schnell ganz tolle Bilder generieren. Und die sehen auch wirklich überzeugend aus. Und dann gibt es manchmal den Realitätscheck. Da gibt es dann so spießige Sachen wie Budget, also Geld.
Total spießig.
Total spießig, ich weiß, wird völlig überbewertet. Baurecht, Behindertengerechtigkeit, Brandschutz. Da gibt es ganz viele Sachen, die dann dem auf dem Wege stehen. Was wir sehen, ist einfach momentan, dass der Kreativität nicht nur keine Grenzen gesetzt sind, sondern wir ganz neue Möglichkeiten haben. Wir entwerfen effektiv mittlerweile anders Und dann kommt der Realitätscheck. Das heißt, nicht jede dieser Träume und diese Vision ist dann auch umsetzbar. Und das ist Umkehr eigentlich von früher. Früher haben wir andersrum angefangen. Jetzt fangen wir eigentlich mit so einem Rendering oft an und danach kommt erst das Konzept und die Planung dazu.
Okay, beschreib mal ein bisschen, wie sich das geändert hat.
Ganz banal. Früher hast du ein Briefing gehabt und dann hast du angefangen, hast du von Planungsgrundlage, Konzept, Masterplan, Volumenstudie und dich dann so irgendwann nach Wochen und Monaten zu einem Bild, zu einem Rendering erarbeitet, gearbeitet, vorgerobbt. Heute machen wir auch so eine Skizze und dann ganz schnell schon erste Renderings, wie es aussehen könnte. Das heißt, das Endprodukt schon relativ am Anfang mal angeteased. Das ist zum einen super spannend, aber auch ziemlich gefährlich, weil dieses Bild bleibt ja sehr stark im Gedächtnis haften.
Das wäre genau meine Frage gewesen. Das ist ja meistens so, ne, der erste Eindruck, also wie man auch immer sagt, zwischen Menschen, die so ersten 3 Sekunden machen es, kriegt man das denn auch dann irgendwann wieder raus?
Ja, das ist wie das erste Budget, die erste Zahl, die du sagst dem Bauherrn, ja, es könnte 10 Millionen kosten, die kriegst du nie wieder weg. Egal wie viele Disclaimer, Vorbehalte du machst, die erste Zahl bleibt und das erste Bild oft, im Guten wie im Schlechten. Und deswegen kann das total toll sein. Wir haben letztens, muss ich sagen, einen Pitch gewonnen, hier in der Nähe von Frankfurt lustigerweise, für ein tolles Resort. Mit sehr wenig Aufwand, muss ich sagen, im Verhältnis zu Sachen, wie wir es sonst gemacht haben. Und da haben wir natürlich ganz stark auf auch AI-Unterstützung und Tools gesetzt, haben aber auch sehr gute Entwerfer im Prozess gehabt. Und das ist vielleicht die Erkenntnis, wenn du gut bist, dann kann dich AI und die heutige Technologie nochmal besser machen. Und wenn du schlecht bist, kann sie dich gut machen vielleicht.
Also du hast keine Angst, viele reden ja da so vom Bedeutungsverlust der Architektur.
Doch, den wird es geben, da bin ich sogar überzeugt. Also ich glaube, das Berufsbild, aber ich sag immer, ich bin ja Frankfurter, deswegen ist es schön hier zu sein, in Frankfurt geboren, lebe aber schon seit langem nicht mehr in Frankfurt, war aber in Braunschweig an der Uni. Starker Claim damals, Form follows Function, dem bin ich auch heute noch treu geblieben eigentlich. Aber ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, habe ich noch mit Reißbrett und Zeichenschiene und Tuschefüller gezeichnet, die ersten 2 Jahre. Und dann kam CAD und dann hieß es von allen Seiten an der Uni immer, das ist eine Modeerscheinung, wird sich nicht durchsetzen. Und ich würde mal sagen, ich glaube, 6 Monate später hat keiner im Studio mehr mit Tusche gezeichnet. Sehr disruptiv.
So schnell geht.
Ja, also ich sag mal, dieser große Zeichentisch, den ich hatte, der war Antiquariat. Den wollte keiner mehr haben. Konnte den auch Gott sei Dank gerade verkaufen. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, wir stehen vor so einer zweiten Welle. BIM war so ein bisschen, aber nicht wirklich disruptiv. Aber die neuen Entwurfs- oder auch Gestaltungstools und dergleichen, da wird es nochmal eine große Veränderung in unserem Berufsleben geben. Und wir sind da vielleicht irgendwann nur noch Experten, Mediatoren, Counselors oder Advisors für unsere Kunden, weil vielleicht viele Sachen gar nicht mehr notwendigerweise vom Architekten gezeichnet werden müssen.
Aber die Kreativität kommt dann woher?
Also du kannst schon, ich sag immer so, wir haben Kunden, die kommen zu uns mit schon relativ akzeptablen Entwürfen, obwohl sie völlige Laien sind. Also wenn du ein gewisses Gespür hast und vor allem eine Vorstellung von dem, was du willst, kannst du heute schon mit gängigen Tools, die zum Teil auch gratis sind, ein sehr akzeptables Ergebnis erreichen. Muss man einfach ehrlicherweise anerkennen. So, du brauchst den Architekten vielleicht in dem Prozess dann oder so als Berater, als Prompter vielleicht auch ein bisschen oder als Veredler, als Experte. Ist übrigens auch etwas, was wir jetzt stärker machen, dass wir Experts in Hospitality sagen neuerdings. Warum? Weil das oft gefragt wird. Es ist gar nicht mehr so sehr gefragt, dass wir die gesamte Planung machen, sondern es ist so, dass dann vielleicht etwas da ist, aber es läuft nicht so richtig rund eben, weil dann die Realität kommt und dann kommen wir dazu. So eine Mischung aus Berater, Experte etc. Also ich glaube, neben dem Klassischen ist das etwas, wo wir auch sehen, da gibt's Bedarf, weil der Kunde vielleicht mündiger geworden ist, schon stärker weiß, was er will oder den Weg dahin auch kennt und wir dann natürlich durch die Erfahrung, die wir haben, wir haben jetzt ein paar Projekte gemacht, vielleicht den Mehrwert bieten können in Zukunft.
Kurzer Break für den Podcast. 2 Herren vor meinem Mikro, Jobs und Julius Junicke. Hallo von der Junicke-Gruppe.
Hallo. Hallo, grüß dich.
So, ihr macht in Hallen, richtig?
Wir lieben sogar Hallen. Also wenn man sagt, wir machen in Hallen, klingt immer ein bisschen erklärungswürdig. Aber in der Tat, wir investieren in Logistik und Unternehmensimmobilien und das auch im Sell-and-Lease-Back-Verfahren. Und ja, Jules weiß wo.
Ja, das an unseren altbekannten Standorten in Magdeburg, Braunschweig und in Hannover.
Na dann, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Vielen Dank euch beiden und bis ganz bald. Übrigens, alle Infos gibt's auch in den Shownotes. Dann lass uns jetzt mal zur Monoplan AG kommen. Die wurde 2008 von dir mitgegründet. Ihr seid sehr stark im Bereich Hospitality unterwegs. Dazu kommen wir dann noch. Aber sag uns mal so ein paar Dinge zur Idee hinter Monoplan.
Also ich bin Frankfurter, habe dann in Norddeutschland studiert und bin dann der Liebe wegen in die Schweiz ausgewandert. Konnte mir zuerst gar nicht vorstellen und war zuerst Projektentwickler Anfang 2000er. Und das war damals noch sehr, sagen wir mal, da gab es nicht sehr viele, weil ich BWL und Architektur als Background hatte und habe mich eigentlich erst mit Discounter-Cashflow-Berechnungen und Rendite-Kalkulationen und etc. beschäftigt.
Kannst du jetzt auch noch Geschäft machen?
Jo, das mache ich mittlerweile. Also das ist etwas, was jetzt auch immer noch sehr hilfreich ist. Also ich sag mal, ich habe beide Gehirnhälften. Ich kann links und rechts, also die Emotion und die Zahl. Das ist etwas, was auch, glaube ich, uns sehr geholfen hat. Wir waren von Anfang an sehr unternehmerische Architekten und sehr investorenlastig, was unsere Kunden betraf. Und nach dieser ersten Phase haben wir dann, wo ich alleine noch war mit einem kleinen Team, haben wir dann die Monoplan AG als Aktiengesellschaft und extra als Name, also als Firma mit einem Namen, unabhängig von den Gründern Philipp Wohlfahrt und Daniel Schneider, was unsere Mitarbeiter total doof fanden, weil die waren ja so gewohnt, den Herrn Schneider, also Daniel und den Philipp. Aber wir wollten bewusst eine Firma als Konzept eigentlich entwickeln, als Brand. Also vor allem der Philipp Wohlfahrt, mein Geschäftspartner, ist sehr brandaffin gewesen. Also er war im Studium schon, mein WG-Kollege übrigens. Wir haben uns eine WG und einen Kühlschrank geteilt und jetzt die Firma. Er war sehr stark auf so Branding, Grafikdesign und so, sehr affin. Und meine Schiene war eher die Developer-Schiene. Ich bin eher ein Developer-Mensch, so vom Typ her. Also Konzept schon, aber mir ist jetzt vielleicht die Farbe nicht so wichtig und das CI dahinter. Und das war eine tolle Kombination. Das haben wir Monoplan gegründet mit der Idee, so gesamtheitlich zu planen. Und da wir beide ja keine Schweizer waren, aber in der Schweiz unsere Firma gegründet haben, mussten wir irgendein Business finden, was so ein bisschen dieser quasi Internationalität Rechnung trägt. Und da war Hotel irgendwie naheliegend. Das war auch ein bisschen ein Glücksfall, weil wir so ein erstes Projekt da mal hatten. Und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Und dann haben wir daraus ein Konzept gemacht und eine Unternehmensphilosophie und eine Strategie. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt fokussieren wir uns darauf. Unser Claim ist Leading in Hospitality. Und wir sind ja wahrscheinlich auch einer der größeren Büros mittlerweile in Europa. Die, ja, ich weiß nicht, wir machen so um die 27, 30 Hotels haben wir gerade in der Bearbeitung. Das ist, glaube ich, gar nicht so wenig.
Das ist richtig. Hospitality, für mich ist das ja so ein Buch mit 7 Siegeln. Also als Konsument kenne ich schon so ein paar Brands, aber wir haben ja unfassbar viele Brands. Es kommen gefühlt täglich neue dazu. Und ich frage mich immer, wie viele brauchen wir denn noch davon? Und dann gibt's ja auch noch die ganzen unterschiedlichen Kategorien. Dann schlucken die sich ja alle irgendwie gegenseitig. Wie guckst du darauf? Also für einen Konsumenten ist das ja schwierig. Das ist dir wahrscheinlich als Architekt erstmal egal. Aber weil du jetzt auch über Branding gesprochen hast, ist das noch wichtig?
Ich glaube, guck mal, wenn du in die Zukunft guckst und generell die Menschheit wächst exponentiell schnell und somit ist deine Frage vielleicht schon beantwortet. Also auf einem globalen Level gesehen gibt es auch noch genug Platz für unzählige neue Brands und Spezialisierungen. Ich glaube, ein großer Trend leider vielleicht auch unserer Gesellschaft ist ja generell, dass es sehr fragmentiert wird. Partikularinteressen, individuelle Gruppen, die Interessen haben oder sich sozusagen verbinden. Ich glaube, wir Menschen kommen ursprünglich nicht aus so Megacities, sondern aus kleinen Tribes oder Stämmen oder Familienverbund. Und diese Idee hat die Branche, glaube ich, ganz gut verstanden. Wir gehören gerne. We belong together. Du gehörst gerne zu einer Gruppe, der Fahrradfahrer, der was auch immer, Veganer, Fleischesser, was auch immer es ist, der Blonden, der Blauen, egal. Und diese Verbundenheit zu vielleicht auch künstlich oder echt zu schaffen, kann eben auch ein Hotel oder ein Hospitality, so Membership. Das heißt, du gehörst zu einer bestimmten Crowd dazu, die halt nur dieses Produkt cool finden. Und dann findet man sich gegenseitig gut und möchte gerne dabei sein und dazugehören. Und da das ein Trend ist, der, glaube ich, ungebrochen ist und auch global ist, haben wir theoretisch unendlich viele weitere Möglichkeiten für neue Brands. Wir machen jetzt gerade ein Ayurveda-Resort, haben wir auch noch nie vorher gemacht. Auch eine ganz bestimmte Gästegruppe, die da ganz bewusst hingeht. Ja. Das ist kein Zufallsbuchung, so, hups, jetzt habe ich ein Ayurveda-Resort gebucht. Gibt es ja manchmal vielleicht beim Stadthotellerie. Sondern das sind bewusste Entscheidungen für ein bewusstes Produkt mit einem bewussten Umfang an Leistung und Services. Und das wird weitergehen. Und dann gibt es natürlich immer Konsolidierungen, dann werden Brands geschluckt, gehen weg, verlieren ihre Bedeutung vielleicht auch. Und aber das ist auch lustig. Vor ein paar Jahren war Fünf-Sterne-Hotellerie tot. Man hat gesagt, das kann man nicht mehr machen. Der Luxus ist out. Ist schon fast peinlich. Man muss das eigentlich eher verstecken und man kann kein Geld damit verdienen. Und seit Covid ist Luxus das Best-Performing-Segment überhaupt. Die Raten kennen überhaupt gar kein Dach. Das ist, du kannst fast alles mittlerweile verlangen. Es gibt immer mehr Menschen mit unglaublich viel Geld. Und das Geld wird eigentlich jedes Jahr mehr. Das ist natürlich eine gewisse Schere auch gesellschaftlich. Und das ist spannend. Also ich glaube, am Ende wird es den klassischen alten Luxus, dann New Luxury, so ein bisschen anders und alles dazwischen geben. Und natürlich Budget für Leute mit kleinem Geldbeutel.
Okay, und was siehst du jetzt als Trend? Also du hast gerade Ayurveda-Resort erwähnt. Sind so Spezialisierungen, also kommt das jetzt stärker?
Die erste Frage ist ja mal, also erstmal haben wir nicht nur Hotels, sondern Hospitality haben wir ein bisschen weiter gefasst. Seniorenresidenzen, studentisches Wohnen, alle Gastronomie,
also Wellness, Zeit verbringt.
Wellbeing, Longevity, also all diese Themen, wo es um eine, also Hospitale, lateinisch, ich habe mal Latinum gemacht, war ich noch motiviert, als ich jung war.
Ich bin grandios durchs Große durchgefallen, ja.
Ich habe noch, weil ich Geschichte studiert habe, auch noch, habe ich das mal machen müssen oder ja, habe es eben gemacht. Aber das kommt ja daher und dieses Hospitality-Gedanke, der ist ja auch etwas, was wir jetzt in der Gesundheitsimmobilie zum Teil haben wieder, also oder dringend haben sollten, diesen Patient Journey uns vielleicht stärker überlegen sollten. Aber haben wir auch zum Beispiel im Retail. Mittlerweile ist Retail, wenn es jetzt vielleicht nicht ganz günstiges ist, du musst ein bisschen was liefern, damit die Gäste überhaupt noch kommen. Sonst lernen wir, dass es online besser geht. Also haben Shops, und da haben wir zum Beispiel sehr viel für Bucherer machen dürfen, haben sich stark entwickelt, dass sie dem Gast ein bisschen mehr bieten als nur einen Kleiderhaken oder einen Kleiderständer.
Also das ist so dieser Begriff Aufenthaltsqualität, mit dem ich immer nicht so richtig anfangen kann.
Ja, es gibt zum Beispiel mittlerweile in vielen Buchererläden gibt es eine Barista-Bar, es gibt einen kleinen Lounge-Bereich, es gibt also so eine Art von Consumer Journey, also es ist nicht einfach nur zur Türe rein durch diesen Windfanggebläse und dann einmal die Kleiderstangen abgrasen und wieder raus. Gibt es auch noch übrigens, aber es gibt auch andere Läden, die wollen mehr Experience und Emotions eigentlich kriegen, ne? Um den Gast überhaupt zu motivieren, zu kommen und zu bleiben. Und je länger er bleibt, das ist so, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft. Mhm. Das heißt, die Verweildauer stärken und die sozusagen damit auch den Umsatz versuchen anzukurbeln. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, was sind denn Trends? Ich glaube, das ist genau das, was, also Hospitality ist ja ein Ausdruck oder Abdruck auch von der Gesellschaft. Und wohin geht die Gesellschaft? Wertungsfrei. Wir haben an den Enden haben wir eine Stärkung. Also im Budgetsegment, also Leute, die sehr stark aufs Geld gucken müssen, ist leider etwas, was sich fürchterlich fortsetzen wird bei allen Bemühungen. Es ist ein Trend, der ist unausweichlich fast aufgrund der Kostensteigerung, die nicht einhergeht mit irgendwelchen Lohnsteigerungen. Und wir haben am oberen Ende auch eine wachsende Gruppe, die nicht nur in der Zahl wächst, sondern auch in dem verfügbaren Vermögen. Unvorstellbar. Das heißt, das sind zwei starke Gruppen. Und die Mittelschicht, die Mittelklasse Hotels, kommen tendenziell auch unter Druck. Weil du dich eigentlich entscheiden musst, willst du eher weiter oben oder weiter unten mitspielen. Weil entweder kriegst du von oben oder von unten Druck. Also nochmal, Hospitality ist ein Abdruck oder Ausdruck unserer Gesellschaft. Und so wie die tickt, tickt auch Hospitality.
Okay, das heißt ja aber, dass dann eine relativ große Anzahl unter Druck gerät, die sich dann spezialisieren müssen zum Beispiel.
Die finden dann einfach ihre Nische zum Beispiel. Und das ist dann auch wieder gut. Dann kannst du gut sein. Du musst dann also durch die Lage, durch deinen Service, durch die persönliche Ansprache, durch vielleicht das Look and Feel, durch was auch immer, durch Sonderleistungen oder Features, die du hast, musst du deine Gästegruppe versuchen zu Fans zu entwickeln. Weil wenn sie nur über den Preis gehen, dann gehen sie vielleicht eher in ein Economy-Hotel, was günstiger ist, wenn es nur um Schlafen geht. Und das ist anspruchsvoll.
Vielleicht auch eher in eine Kette, weil da weiß ich halt immer genauer, was ich bekomme.
Machen alles. Und Ketten haben ganz große Stärken, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Sprich, das Gastversprechen, die Erwartungshaltung wird eigentlich erfüllt, selten übererfüllt vielleicht, aber du weißt ziemlich genau, was du kriegst. Ein positives Beispiel, Dieter Müller, der Gründer von Motel One, ich schätze ihn sehr, durfte auch schon mit ihm arbeiten, kenne ihn auch privat. Ein großartiger Visionär und Hotelier, und der hatte ja etwas geschafft, nämlich dieses angestaubte, langweilige Budget-Economy-Hotel eigentlich so aufzustellen, dass es zwar ein sehr kompaktes Zimmerprodukt ist, aber mit einer hohen Qualität und die öffentlichen Bereiche, quasi Lobby und Reception und Bar, wirklich also mit einem Vier-Sterne-Hotel mithalten können. Und wirklich schöne Bereiche sind in einer hohen Aufenthaltsqualität. Und das ist eine tolle Mischung, dieses Economy und trotzdem gewissen Luxus, jetzt in Anführungszeichen, zu einem sehr fairen Preis zu ermöglichen. Und der trotzdem auch ökonomisch funktioniert. Also das ist eine sehr profitable Hotelkette. Ja. Tolle Erfolgsstory.
Ich bin auch ganz großer Fan und versuche...
Bin oft geschäftlich in der
Hotelbranche. Auch immer...
Weißt du, ja. Bist ziemlich safe. Da ist vielleicht ist keine Wahnsinnsüberraschung. Wow, da ist ein Vulkan in der Lobby so ungefähr. Aber, das ist, aber es funktioniert. Ja, es funktioniert gut.
Gut, ein Vulkan in der Lobby, super. Bitte, ja. Also gutes Stichwort Motel One, weil, da kommen wir gleich zum nächsten Trend, perfekte Überleitung. Ihr habt, also großer Trend innerhalb der Immobilienbranche, alles, was mit Bestand zu tun hat. Also alle sind jetzt die totalen Spezialisten für Bestand. Ihr habt ein leeres Bürogebäude in Zürich in ein Motel One umgewidmet sozusagen. Ihr habt auch in Genf, glaube ich, aus einem Office und Retail, also aus einem Mischprojekt, habt ihr auch ein Hotel gemacht. Wie sieht denn das so bei euch jetzt momentan aus? Welche Rolle spielt Bestand und wie blickst du allgemein so ein bisschen drauf, dass jeder jetzt plötzlich Bestand kann?
Es gibt ja einmal den Spruch, dass Städte schon gebaut seien. Und das ist ein bisschen so, also die Grundstruktur ist ja schon jetzt seit längerer Zeit da und es ist einfach auch unter Kosten und auch vielleicht Nachhaltigkeitsaspekten ist es fraglich, ob man immer alles abreißen muss. Und somit ist schon die Frage, wenn du jetzt mal erstmal einen Schritt zurückgehst, die Immobilienlandschaft dir anguckst, dann kann man immer so Zyklen. Und wir haben jetzt aber wahrscheinlich leider zum ersten Mal einen Zyklus, wo Residential, also Wohnungsbau ist unter Druck und konstant und wird wahrscheinlich auch unter Druck bleiben. Nicht im Luxussegment. Luxus geht da immer noch. Wir haben Office, sehr stark unter Druck. Wahnsinn, ehrlicherweise auch der Konsolidierungseffekt oder, sag ich mal, Trend, der war auch vor Covid schon da. Durch Covid ist er aber nochmal extrem beschleunigt worden und ich sehe nicht, warum er weniger werden sollte. Spezialimmobilien wie Datacenter und Logistikcenter, da hatten wir auch einen Hype. Ist auch wieder ziemlich abgeflacht. Ja, wird noch.
Jetzt ja, Datacenter und so wahrscheinlich schon. Ist noch da.
Ist aber so ein Nischending. So, das heißt, wenn du auf den drei großen Assetklassen guckst, dann ist Hospitality, und das ist vielleicht das Schöne, nicht generell, aber global gesehen, konstant wachstumsstark. Und vor allem schafft das auch, Bestandsimmobilien wieder zu reaktivieren und zu beleben. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ja, wir haben auch Neubauprojekte oder Ersatzbau, aber es ist so, ein Großteil unserer Arbeit ist im Bestand. Und das Spannende ist, dass wir sind groß geworden mit diesen Projekten. Ich sag mal, unsere Wachstumsphase, sage ich mal so zwischen 2012 und 19, 20 hatten wir dann so einen kleinen Knick. Da haben wir eigentlich jedes Büro, was nicht bei drei auf den Bäumen war, umgenutzt. Und das war super Phase. Also von Motel One bis Ruby Hotel, Citizen M. Wir haben ganz viele Repositionings gemacht, wo wir bestehende Liegenschaften an guter Lage, aber mit ein paar tausend Quadratmetern, das ist doch nicht ganz so einfach, gleich an Miete zu vermieten, umgenutzt haben. Und das Hotel hat natürlich aus Asset Manager Sicht auch ein Beauty, weil du hast dann keine Ahnung, deine 6.000 oder 5.000 Quadratmeter mit einem Single Tenant, Triple Net oder Double Net, was auch immer, für 20 Jahre vermietet. Und wenn du einen guten Mietvertrag hast und eine gute Miete, dann hast du auch diese Zeit Ruhe und hast vielleicht noch eine indexierte Miete. Und was will ein Asset Manager, der irgendein Portfolio verwaltet, mehr? Und der Gegensatz war, ein Multitenant, du musst es irgendwie dann irgendwie 20 Mieter finden, die jeweils irgendwie 200 Quadratmeter nehmen und dann musst du noch Ausbauzuschuss und dann zieht der aus und der will nicht mehr und der kann nicht und der möchte größer, der kleiner. Also das Facility Management ist wahnsinnig aufwendig. Klar, wenn eine Privatbank sagt, sie mietet das gesamte Haus für 10 Jahre, das ist so dieser weiße Ritter, das ist ein Traum für jeden Investor. Aber die gibt's auch gar nicht mehr so viele, dass die einfach vorbeikommen und sagen, ich nehme das ganze Gebäude. Und somit haben wir bis Covid eine Wahnsinnswelle gehabt. Mit Covid ist es komplett gebrochen. Also 2 Jahre war völlige Katastrophe, aber ich will jetzt gar nicht jammern. Das war für alle, glaube ich, nicht einfach. Und dieses Segment war fast auch kurz tot, weil dann keiner mehr neue Umnutzungen machen wollte, sondern alle dachten, ich versuche doch wieder Büro. Mit mäßigem Erfolg. Aber jetzt kann ich euch sagen, also es hat dann gedauert. Also seit 24, würde ich sagen, ist diese Welle wieder so am Aufbau. Das ist ja, wenn man surft, den muss ich auch aufbauen, die Welle. Bevor sie irgendwann bricht wieder. Das wird auch kommen, denke ich. Aber momentan ist es so, es gibt einen sehr intakten Trend und Bedarf wahrscheinlich auch für Umnutzung von leerstehenden Liegenschaften. wo jetzt dann auch andere Challenges kommen, wie Finanzierbarkeit etc. und dass viele Betreiber auch unter Druck sind. Aber ich glaube nach wie vor daran, wir haben sehr viele Projekte gerade, wo wir erfolgreich eine leere Bürofläche von 2.000 bis 4.000 Quadratmetern, sage ich mal, oder auch ein bisschen mehr, umnutzen in ein hotelähnliches Produkt. Da gibt es ja mittlerweile auch wiederum, wir haben es ja vorhin besprochen, ganz viele Spielarten von Longstay, Shortstay, Mediumstay und ich weiß nicht was Stay, das ist ja mittlerweile breit. Und unsere Aufgabe ist ja immer, mit dem Background und der Erfahrung, die wir haben, zu gucken, was ist das Perfect Match, wie beim Date. Am Ende ist das so. Ja, es muss einfach matchen. Und es matcht nicht immer, muss man auch sagen, auch wenn es vielleicht beides für sich genommen toll ist, aber manchmal matchen Liegenschaft und Produkt nicht. Und das ist ja ein bisschen die Kunst, zu gucken, was ist denn der richtige Match für diese Liegenschaft, an dem Ort auch. Und ja.
Das ist sozusagen auch euer USP, dieses Match herzustellen.
Ehrlicherweise ja. Also da haben wir schon vor vielen Jahren angefangen und wenn du das halt dann irgendwie, ich weiß nicht, ja, wir haben es schon sehr, sehr oft jetzt gemacht, dann kennst du auch die ganzen Player im Markt sehr gut, also die Betreiber und die Brands und deren Vor- und Nachteile. Ich pflege zu allen auch einen freundschaftlich-geschäftlichen Austausch und Kontakt. Das ist wichtig, um zu wissen, was auch so geht. Und dann gucken wir auch wirklich ganz offen und ehrlich mit unseren Investoren, wenn die zu mir kommen, ist es überhaupt möglich, das zu matchen? Also macht Rendite und Ertrag und Kosten Sinn? Nochmal, ich bin Projektentwickler, ich rechne, ich kann auch rechnen. Ich mache das dann meistens schon direkt. Dass wir direkt, bevor wir anfangen mit irgendeinem schönen Plan, in dem Fall rechnen wir erstmal. Und wenn es sich rechnerisch darstellen lässt, dann zu gucken, okay, wer kann das? Also wer ist der richtige Partner dafür?
Mhm. Okay, ja. Jetzt haben wir ja vorhin schon mal dieses ganze, also Co-Living, Service Apartments, was es da so alles gibt. Wenn wir zum Beispiel Service Apartments Limehome uns angucken, komplett digitalisiert. Und die Hospitality-Branche ist ja auch immer ein bisschen so eine Blaupause für Innovation, weil da wird immer viel probiert. Ich habe irgendwie vor 3 Jahren einen Vortrag gesehen, wo mir erzählt wurde, dass da so ein Avatar in der Rezeption steht und keine Menschen mehr in Japan irgendwie. Das habe ich jetzt hier noch nicht erlebt.
Aber wird bestimmt kommen, ich freue mich schon drauf. Wir arbeiten selbst an so einem Konzept gerade lustigerweise. Schau, ich glaube auch, ich habe es einleitend gesagt, es wird am Ende wahrscheinlich alles geben, wo es Gäste für gibt. Also sprich, das ist wie, wir sind in einer kapitalistischen Konsumgesellschaft. Also wenn es Konsumenten gibt oder Nutzer, die das toll finden, ja. Es gibt in Japan ja auch Roboter-Restaurants und alles mögliche. Nischenprodukte wahrscheinlich, aber es gibt ja 2 große Themen. Kosten und Mitarbeiter. Also es ist ja eine Schizophrenie, die wir haben. Wir haben quasi einen Arbeitsmarkt, wo es eigentlich Arbeitskräfte Überschuss gibt und gleichzeitig einen eklatanten Arbeitskräftemangel. Das ist eine totale Schizophrenie unserer westlichen Gesellschaft, aber sie ist eine Realität und es gibt ganz wenige, die noch, sorry, Bock drauf haben, im Restaurant zu arbeiten oder im Hotel. Ich persönlich liebe tolle Menschen im Service. Ich finde, das ist eine Bereicherung. Kann ich gar nicht genug loben, wenn Menschen im Hotel und der Gastronomie mit Hingabe
dir das Gefühl geben, Beruf dass du da genau. willkommen bist.
Ich sage euch ein Beispiel. Wir haben ja das Glück, wir machen in New York unser erstes Projekt. Ganz toll als Entwickler und in Planer. Und bei aller Kritik, und ich kommentiere jetzt nicht die globale Wirtschaftslage oder politische Situation, hat natürlich einen starken Einfluss. Nichtsdestotrotz, wo ich eine Lanze für brechen will, ist der Business Spirit in den USA, also speziell in New York. Das kann man jetzt blöd finden, aber ich sage immer, wenn ich im Restaurant bin, dann habe ich lieber einen etwas künstlichen, höflichen Menschen als einen authentisch unhöflichen. Warum sage ich das? Wenn ich im Restaurant bin und Geld ausgeben bereit bin und ja, ich weiß, dieser Mensch ist tippgesteuert, sprich, der kriegt seine 20% von allem, was ich konsumiere. Das hat aber den tollen Effekt, dass dieser Mensch hochmotiviert ist, mir vielleicht einen etwas teureren Wein, noch eine Vorspeise, also mir das schmackhaft und mir das so positiv zu gestalten, dass ich gewillt bin, vielleicht ein bisschen mehr auszugeben. Das ist Kapitalismus am Ende. Aber das ist eine positive Komponente, weil sein Bestreben ist, dass ich happy bin und einen tollen Abend habe, was ja auch das Ziel ist, weshalb ich bei ihm bin, sonst wäre ich ja nicht ins Restaurant gegangen mit meiner Frau, Freunden, wem auch immer. Und das ist etwas, was uns in Europa ein bisschen weniger, sag ich mal, gegeben ist, weil unser System ein bisschen anders funktioniert. Hier haben wir so einen Moralkodex, ja, das ist ja alles fake. Okay, vielleicht ist es alles ein bisschen fake, aber es ist an sich mehr Hospitality als in manchem Restaurant, wo du einfach auf eine unmögliche Art und Weise begrüßt. Ich habe schon Leuten gesagt, sorry, aber so gebe ich keine Bestellung ab. Jetzt kommen Sie bitte nochmal an unseren Tisch, wir fangen nochmal von vorne an.
Aber oh, so echt, nicht. Ja?
Ja, habe ich schon gemacht. Also wenn jemand einfach an den Tisch kommt, ja. Das ist ja keine Begrüßung, oder? Also so kannst du das nicht machen, bin ich der Meinung. Oder du bist im falschen Beruf. Und dazu, das ist, was ich sage. Das heißt, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ja, und da hilft natürlich Luxus oder die Sterne, Gastronomie, Hotellerie oder da, wo etwas mehr Umsatz ist, dann können wir auch andere Löhne theoretisch zahlen und dann brauchen wir auch Personal, was dem entspricht. Oder aber wir werden vielleicht auch digitaler sein in Zukunft, ja, vielleicht auch im Restaurant sogar und sicher auch in der Hotellerie. Da gibt es schon Chatbots, da sage ich dir, da erkennst du gar nicht mehr, dass du mit einem Computer in Anführungszeichen sprichst, in allen Sprachen. Das ist ja das Tolle. Der spricht ja nicht nur Deutsch und ganz schlechtes Englisch, sondern der spricht von Swahili bis, ich weiß nicht was, Kasachisch gibt es das, ich weiß nicht, ob es das gibt. Vielleicht gibt es das als Sprache. mein Fehler, ich weiß es nicht. aber der spricht auch exotischere Sprachen und zumindest alle Standardsprachen fließend. Und ist auch nicht genervt, wenn du fünfmal das Gleiche fragst und du kannst auch um 23.45 Uhr noch was fragen. Und das hat auch einen gewissen Charme, ja. Also ich muss sagen, ich war jetzt, also vorgestern wieder, war ich eingeladen auf einem Event in einer Lounge und da gab es einen Türsteher. Okay, ich weiß, Türsteher müssen ja per se böse sein. Aber der
zumindest böse gucken.
Das war in Berlin, darf ich gar nicht sagen, aber in Berlin. Aber ich sage euch, das war ein so inakzeptabler Tonfall und Verhalten. Und ich war auf der Gästeliste, ich hatte den Einladungspass. Also erstmal wollte er mich gar nicht reinlassen, was schon die erste Unverschämtheit war. Und die zweite war, dass ich ihm dann gesagt habe, ich war ja vorhin schon mal da. Und sage, ja, ich weiß, dass du schon da warst. Ich so, ja, aber wenn ich, weiß dann. Aber die Art und Weise kann ich gar nicht sagen, das war als Guest Experience, also absolut null. Ich bin danach zum Gastgeber gegangen und gesagt, ganz ehrlich, deine Security musst du sofort feuern, und zwar alle. Weil die machen ja, also was die machen, ist nicht Security, sondern die verprellen deine Gäste. Und das ist ja nicht das Ziel. Und das ist dann enttäuschend. Und schade, dann müssten diese Leute vielleicht in einem anderen Beruf arbeiten, denke ich, weil dann sind sie da nicht richtig. Und dann ist vielleicht Technologie eine Chance.
Okay, dann jetzt trotzdem noch mal eine kurze Schleife zurück. Du hast in Brasilien studiert, richtig? Nee. Oder du hast in Brasilien gearbeitet? Was hast du da gemacht?
Also ich habe nur in Deutschland ganz spießig studiert, an der TU in Braunschweig, wie gesagt, Architektur. Und dann habe ich nebenbei noch BWL, Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Habe aber die Abschlussarbeit dann nicht mehr geschrieben, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Und war beruflich in Brasilien, habe dann ein Büro aufgebaut, was eine spannende Erfahrung war. Ich hätte damals auch das Büro quasi übernehmen können als sozusagen Geschäftsführer, Partner. Habe mich dann Gott sei Dank im Nachhinein dagegen entschieden und bin zurück nach Zürich und habe dann meine Firma in Zürich gegründet. Möchte es aber nicht missen, das war eine spannende Erfahrung in vielerlei Hinsicht. Kulturell super spannend, Arbeitsmentalität. Ich bin ja ein Spießer, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, beim Kaffee. War dann auch so in der spießigen Annahme, dass wenn man in Sao Paulo zum Mittagessen um 13 Uhr verabredet ist, dann bin ich halt um 13 Uhr da gewesen. Aber die ersten kamen so um 13:55, 13:50 so, also völlig entspannt, völlig gechillt, kamen die ins Restaurant und ich saß 40, 50 Minuten, hab gewartet. Das war für die, also ist ja immer noch eins.
Ja.
Also ist ja noch eine Eins davor. Also anderer Business Drive, sage ich mal. Aber auch ehrlicherweise ist das auch Sicherheit und so. Das ist ein Land, was sehr, sehr viel Potenzial hat, aber bis heute dabei geblieben ist. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, zurückzugehen. Aber es war toll. Also.
Und das ist jetzt die Brücke nochmal zu dem New York-Projekt. Also ihr seid in Europa unterwegs, das haben wir jetzt schon erörtert. Jetzt geht ihr nach Amerika. Was macht ihr da in New York? Also vielleicht am Ende nochmal ein bisschen.
Also erstmal, if you can make it there, you can make it everywhere. I mean, this is true. I mean, New York is New York. Und das muss ich auch sagen. Ich glaube, jeder Architekt wahrscheinlich und jeder, der Hotels macht oder Hospitality, der ist in love mit New York. New York ist schrecklich, schmutzig, laut, Albtraum, Verkehr. Also ganz viel, du kannst eine ganz lange Liste machen mit negativen Sachen.
Aber es ist auch.
Und es ist großartig.
Ich auch.
Es ist einfach großartig, hat einen ganz anderen Drive, da sind andere Sachen möglich. Diese Stadt ist einfach irre, so ein Mikrokosmos. Und New York ist auch nicht USA. Aber es ist ein Teil der USA und dieser DNA, ob besten oder schlechtesten, ich weiß nicht. Es ist auch schon Schmelztiegel, wenn wir kurz diesen einen Schlenker über Migration, also wenn du über Migration was lernen willst, dann musst du eigentlich nach New York gehen, wie Migration funktioniert. Interessanterweise, jeder, mit dem ich arbeite, ist Migrant, entweder erster oder zweiter Generation und alle empfinden sich als Amerikaner. Faszinierend. Ich habe, glaube ich, also ein Amerikaner, so der habe ich keinen einzigen im gesamten Projektteam kennengelernt. Die kommen alle von Mexiko bis Ungarn, irgendwoher, aus China, aus der ganzen Welt, sprechen ihr Amerikanisch auch mit dem entsprechenden Dialekt, knallhart, aber empfinden sich als Amerikaner. Das heißt, das schafft dieses Land irgendwie dann doch, trotz dieser totalen Heterogenität und der offensichtlichen Migrationsabstammung, alle sind Amerikaner und wollen was erreichen. Deswegen sind sie in diesem Land. Das ist ein schönes Bild bei allen Sachen, die auch sehr speziell oder vielleicht falsch machen. Ich will das nicht kommentieren groß, aber das ist eine Leistung, die dieses Land schon geschafft hat und wo man auch in Europa vielleicht mal gucken könnte, ob da nicht vom Mindset her was dabei ist.
Was passen würde.
Was helfen könnte, bestimmte Themen vielleicht zu lösen. Weil über Leistung und über ich kann Teil von etwas sein, schaffst du Integration. Wenn du ausgrenzt, kann es nicht funktionieren. Und für uns war New York natürlich dann so ein bisschen großes Challenge. Wir haben eine hohe Lernkurve gehabt und wir sind da als Entwickler auch mit dabei, möchte ich auch sagen. Also das ist ein Objekt, was ich ehrlicherweise durch Zufall akquirieren oder finden konnte. Aber auch als Planer und Architekt. Und somit ist es natürlich beides toll. Wir sind quasi mit auf der Owner- und Investor-Seite und sind aber auch der Planer. Und ich fliege super gerne rüber und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder zurück nach ins spießige, langweilige, ruhige, saubere, funktionierende Zürich fliegen darf.
Das und ist wirklich das Hotel Kontrast. Macht wann auf?
Ja, also knock on wood jetzt, muss man sagen. Dieses Jahr, wir sind jetzt gerade am gucken, realistisch zwischen Oktober und November. Auf jeden Fall in diesem Jahr, weil die funny story ist, das Hotel wurde 1926 eröffnet von einem Swiss-born American, also auch ein Migrant, der aus der Schweiz emigriert ist und in den USA dieses Hotel eröffnet hat. Und wir würden natürlich sehr gerne zum 100-Jährigen, nämlich 2026, zur Hauptsaison, das ist in New York, Hauptsaison ist Oktober bis Dezember, da ist es unbelievable, was in dieser Stadt da los ist. Es ist auch wirklich, muss ich jetzt sagen, bei allem Kitsch, was ich für euch, die alle in New York schon waren, so Rockefeller Center und Fifth Avenue, Weihnachten, das kann schon was, muss ich sagen. Es
ich
ist
bin
wirklich
eigentlich nett. Ein Grinch, aber das ist schon...
Das ist trotzdem, also wenn dann so, großes Kino, da blinkt alles und da blinkt viel zu viel, ist trotzdem schon nett. Ich muss sagen, ich bin sehr gerne in New York. Im Sommer muss ich sagen, Ende Juli, August, so bei 36 Grad, wenn der Beton und Asphalt so sich aufreißt.
Weniger schön.
Ist hart. Ja. Diese 2-3 Wochen. Aber das sind die ganzen New Yorker sowieso in den Hamptons. Also sollte man ihnen gleich tun.
So, dann haben wir jetzt schon mal den nächsten Ort für einen Podcast ausgemacht. Wir treffen uns dann in New York.
Sehr gerne, ab November dann.
Nächstes Jahr.
Oder nächstes Jahr, ja super. Genau. Nächstes Jahr noch besser.
In eurem Hotel. Daniel Schneider von Monoplan, ich danke dir sehr, sehr herzlich.
Es war mir ein Vergnügen.
Für diesen Podcast und wie gesagt, wir sehen uns in New York.
Freue mich schon drauf, wünsche allen alles Gute und ja,
bis
in diesem
bald.
Sinne. Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilieros.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.